aus Hebräer 11, die Verse 1 bis 6. Ich bin im Römer. Also. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellte Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir verstehen es durch den Glauben. Durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem hat, was man nicht sieht. Wie kam es, dass Abels Opfer Gott besser gefiel als das von Kain? Der Grund dafür war Abels Glaube. Weil Abel Gott vertraute, nahm Gott seine Gaben an und stellte ihm damit das Zeugnis aus, dass er vor ihm bestehen konnte. Und durch seinen Glauben redet Abel heute noch zu uns, obwohl er längst gestorben ist. Wie kam es, dass Gott Henoch zu sich nahm, ohne dass dieser sterben musste? Niemand, so heißt es ja in der Schrift, konnte ihn mehr finden, weil Gott ihn zu sich genommen hatte. Der Grund dafür war Henochs Glaube. Denn bevor die Schrift von diesem Geschehen berichtet, stellte sie Henoch das Zeugnis aus, dass sein Leben Gott gefallen hatte. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen.
Ja, von mir noch einen richtig schönen guten Morgen euch allen. Das Thema meiner Predigt heute ist der Glaube der Christen. Und als Unterthema habe ich heute Grundlegendes, was uns Vertrauen, Halt und Hoffnung gibt. Also es geht auch heute noch einmal um den Glauben der Christen. Und ich möchte zunächst erstmal einen kleinen Rückblick geben und vielleicht auch erst einmal so am Anfang sagen, fiel mir gerade so ein dieser Gedanke, Zeugnisse haben wir gerade gehört. Also im Grunde kann ich sagen, dass es, wenn ich predige, geht es mit den Zeugnissen immer weiter, weil das ist auch immer so ein persönliches Zeugnis von mir, was mich gerade bewegt, beschäftigt und wo ich da bei mir Veränderungen versuche immer zu erzielen und wünsche das dann natürlich auch immer meiner Gemeinde. Das ist auch mit ein Grund, weshalb ich das dann auch immer weitergebe. Und gerade auch, wenn es um den Glauben der Christen geht, ist es total wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, woran glaube ich denn überhaupt? Beim letzten Mal ging es darum, der Glaube der Christen von den Anfängen des Glaubens, am 18.06. war das. Da hatte ich eine erste Predigt zu diesem Thema, der Glaube der Christen von den Anfängen des Glaubens. Und das ist auch etwas, was mich sehr bewegt. Der Glaube der Christen ist doch schon wirklich ziemlich angefochten. Mir scheint, dass man an alles glauben kann, außer an Jesus, den Sohn Gottes. Über keine andere Religion werden in den Medien, zumindest jetzt hier in Deutschland, so viele Witze gemacht wie über den Glauben der Christen und die Werte der Christen. Und ich glaube, dass im Grunde die Christen oder sollte ich vielleicht besser sagen, diejenigen, die sich Christen nennen, selber schuld daran sind, dass die Werte der Christen so lächerlich erscheinen. Da gibt es die Christen und christlichen Kirchen, die sind so liberal, dass man im Grunde genommen alles irgendwie mit hinzunehmen kann und dann wird das alles irgendwie mit dem christlichen Glauben passend gemacht. Oder dann die vielen Skandale, die aufgedeckt werden. Machtmissbrauch, Kindesmissbrauch, finanzielle Reichtümer, Betrügereien und im Grunde genommen keine wirkliche Bereitschaft, das aufzuarbeiten. Und die Folge ist, dass jedes Jahr Hunderttausende aus den Volkskirchen austreten. Aber auch davon bin ich überzeugt, dass die Menschen nicht deshalb aus diesen Kirchen austreten, weil sie nichts mehr mit dem Glauben zu tun haben wollen. Viele wollen schon noch glauben, aber sie wollen nichts mehr mit diesen christlichen Institutionen zu tun haben. Und ich bin weiterhin davon überzeugt, noch darauf bin ich meiner letzten Predigt eingegangen, dass im Grunde genommen alle Menschen gläubig sind. Auch diejenigen, die sagen, nee, ich bin nicht gläubig, ich bin Atheist, ich glaube, alle Menschen sind gläubig. Entweder glauben sie irgendwie an das große Nichts, aus dem dann doch alles irgendwie gekommen ist, oder an den Zufall, oder an irgendeinen anderen Gott, oder an die Evolution, oder. Ich bin davon überzeugt, alle Menschen sind in irgendeiner Art und Weise gläubige Menschen. Und gerade deshalb ist es mir wichtig, dass wir uns, also wir Christen, uns an die grundlegenden Werte des christlichen Glaubens erinnern. Denn je überzeugter wir selber von dem sind, woran wir glauben, desto besser können wir auch unseren Glauben weitergeben und anderen Menschen erklären. Deshalb noch eine Predigt über der Glaube der Christen. Beim letzten Mal bin ich auch schon auf Abraham eingegangen, soweit der Rückblick. Und heute geht es aber auch weiter, auch wieder mit dem Glaubensvater Abraham. Und natürlich kommen andere Bibelstellen hinzu, weil es ja auch eine Themenpredigt ist. Römer 4, Vers 11. Abraham sollte der Vater all der Glauben. Wenn wir in der Bibel solche Aussagen, muss uns im Grunde genommen motivieren, solche Männer wie den Abraham besser kennenzulernen. Denn in der Bibel können wir nachlesen, Abraham sollte der Vater aller derer werden, die glauben. Damit ist er Vorbild aller Menschen, die an Gott glauben, die an Jesus, den Sohn Gottes, glauben. Glauben. Was würdest du antworten, wenn ich jetzt hier so rumgehen würde und dir die Frage stellen würde, was bedeutet Glauben? Ich bin mir sicher, dass ich von vielen von euch ganz viele gute Antworten bekommen würde. Und jetzt geht es natürlich in dieser Predigt geht's einmal ausführlich um den Glauben der Christen, aber eine Kurzdefinition würde ich sagen, Glauben heißt Vertrauen. Eine ganz wichtige Basis für den Glauben der Christen ist Vertrauen. Der Glaube der Christen hat nicht in erster Linie etwas mit einer Denominationsdazugehörigkeit zu tun. Der Glaube der Christen ist auch nicht in erster Linie, dass ich bestimmte Verhaltensrichtlinien einhalten muss, sondern eine wichtige Basis des christlichen Glaubens ist Vertrauen auf Gott. Aber Vertrauen kann ich Gott nur dann, wenn ich auch eine Beziehung zu ihm habe. Das wäre dann die zweite wichtige Basis für den Glauben der Christen, Beziehung zu Gott. Der Glaube der Christen ist eine gelebte Beziehung zu Gott und deshalb habe ich Vertrauen zu ihm. Vollkommenheit und dennoch ein großes Vorbild. Hebräer 11 ist ein ganzes Kapitel über viele verschiedene Glaubensvorbilder. Die werden da alle aufgezählt und zu vielen wird auch noch kurze Beschreibung dazu gegeben. Jetzt lese ich aus Hebräer 11 den Vers 13, der das eine ziemlich gute Zusammenfassung gibt. Und ich lese jetzt nach der neuen Genfer Übersetzung, weil die das verständlicher rüberbringt. Hebräer 11, Vers 13. Sie alle, also diese Glaubensfeder, die dort aufgezählt worden sind bis dahin, sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen. Denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus. Hier in der neuen Genfer Übersetzung wird das Wort Glauben mit Vertrauen eingesetzt. Wenn du jetzt in deiner Bibel mitgelesen hast, dann denkst du, halt, stopp, da steht ja Glauben, ja stimmt. Aber manchmal macht das die neue Genfer Übersetzung, dass sie dann halt versucht, das ein bisschen zum Ausdruck zu bringen. Deswegen ist es auch mal ganz gut, mehrere Übersetzungen zu lesen. Aber in diesem Fall habe ich mich dafür entschieden, weil Glauben heißt Vertrauen. Also für diese Übersetzung entschieden. Glauben heißt Vertrauen. Vertrauen können sie aber nur deshalb, konnten sie aber nur deshalb, weil sie eine gelebte Beziehung zu Gott hatten. Glaubensrituale sind da wirklich kein fester Standort. Mitgliedschaft in einer christlichen Institution ist so eine Art Krücke, die uns hilft, dass wir alles besser organisieren können. Letztlich und in erster Linie geht es aber um deine gelebte Beziehung zu deinem Schöpfer und Erlöser. Auch Jesus geht auf dieses Spannungsfeld ein. Jesus hatte wieder einmal so einen Konflikt mit den Pharisäern. Und sie haben Jesus vorgeworfen: Warum sitzt du dort mit den Zöllnern und Pharisäern an einem Tisch? Sie haben darauf hingewiesen, dass er das gar nicht darf als Jude. Matthäus 9, Vers 13a steht dazu, sagt Jesus dann als Antwort: Geht und denkt mal darüber nach. Also im Grunde genommen sagt er, nehmt euch doch mal die Zeit, was jenes Wort bedeutet: Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Um sein Handeln zu erklären, hat Jesus sich oft, wenn nicht sogar immer, auf das Alte Testament berufen. In diesem Fall meine ich auf Hosea 6, Vers 6. Dort steht: Denn an Güte habe ich gefallen, sagt Gott, denn an Güte habe ich gefallen, nicht an Schlachtopfer und an der Erkenntnis Gottes mehr als an Brandopfer. Dieses Wort, hebräische Wort Güte, können wir auch übersetzen mit Liebe und Gnade. Und Gott sagt: Ich habe an Güte, Liebe und Gnade mehr als, das sagt Gott, mehr gefallen als an Schlachtopfer. Und an der Gotteserkenntnis, dass du an der Gotteserkenntnis wächst, mehr gefallen als Opferrituale. Gott ging es schon immer um gelebte Beziehungen. Gott ging es schon immer darum, dass wir Menschen diese Beziehung zu Gott leben, um ihm dann zu vertrauen. Wenn du in deinem Glauben an Gott wachsen willst, wenn du im Vertrauen auf Gott vorankommen willst, dann schau dir doch auch mal die Glaubensvorbilder der Bibel an. In Hebräer 11 werden ganz viele aufgezählt. Sie vertrauten Gott, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, noch nicht da war und noch nicht eingetroffen war. Aber sie vertrauten darauf, dass es passieren wird, und sie taten das nicht mit einem langen Gesicht, wie wir da gerade in Hebräer 11 nachlesen konnten, sondern voller Freude. Und da kann man sich doch die Frage stellen: Wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Wie ist das möglich, dass sie so einen Glauben haben konnten? Weil sie so eine lebendige Beziehung zu Gott lebten, weil sie Gott dadurch immer besser kennenlernten, weil sie erkannt haben, dass Gott derjenige ist, der ihnen die Möglichkeit schenkt, dass wir glauben können. Der Ursprung unseres Glaubens kommt immer von Gott, weil Gott sich uns Menschen offenbart. Und dann müssen wir Christen ernsthaft erkennen, dass es im christlichen Glauben nicht in erster Linie um anerzogene, traditionelle Rituale geht. Ich bin davon überzeugt, dass viele Christen sich gar nicht darüber im Klaren sind, wie stark ihr Glaube von Traditionen geprägt ist, von christlichen Traditionen geprägt ist. Und gefährlich wird es immer dann, wenn diese Traditionen mehr Gewicht haben als das, was in der Bibel steht. Ich möchte mal ein Beispiel weitergeben, das versuchen an einem Beispiel zu erklären. Und ich nenne dieses Beispiel jetzt mal: Ein Mensch auf einer einsamen Insel wird Christ. Vielleicht hast du das auch schon mal irgendwo gelesen, dieses Beispiel. Ich habe vor einer ganzen Zeit, schon länger her, ich weiß nicht mehr genau wann, und ich weiß auch nicht mehr, wo ich das gelesen habe, dieses Beispiel, aber ich habe seitdem mich immer wieder damit auseinandergesetzt. und dieses Beispiel auch genutzt, um meinen Glauben zu hinterfragen. Und ich werde das jetzt wesentlich ausführlicher weitergeben, wie das, was ich da mal gelesen habe. Und ich hoffe, dass du dann verstehst, was ich damit zum Ausdruck bringen möchte. Also, stell dir vor, da ist ein Mensch. Und dieser Mensch erleidet Schiffbruch. Er strandet auf einer einsamen Insel. Weit und breit kein anderer Mensch auf dieser Insel. Aber auf dieser Insel, da steht ein Haus, es ist genug Essen in der Vorratskammer, da ist ein Bett, ein Stuhl, ein Tisch, also im Grunde genommen alles, was er so zum Leben braucht. Er hat also keine Existenznöte und somit hat er viel Zeit. Und auf dem Tisch, da liegt eine Bibel in seiner Sprache. Und dieser Mensch hat bis zu diesem Zeitpunkt noch nie irgendetwas von der Bibel gehört. Noch nie. Noch nie etwas von dem Gott Israels gehört und auch noch nie irgendetwas vom Christentum gehört. Er wusste bis dahin überhaupt nicht, dass es Christen gibt. Also in diesem Punkt ist er ein weißes, unbeschriebenes Blatt. Und dann fängt er an, in der Bibel zu studieren. Jeden Tag. Ihr wisst, er hat viel Zeit. Und aufgrund dessen, was er da liest, entscheidet er sich, ein Leben mit Jesus zu leben. Er bekehrt sich zu Gott. Er wird Christ. Erfüllt und geleitet von der dynamischen Kraft des Heiligen Geistes hat er ein Leben mit Jesus begonnen. Und jetzt die entscheidende Frage, die ich mir dann immer wieder stelle: Würde dieser Christ, der noch nie von einem anderen Christen beeinflusst worden ist, würde dieser Christ zu denselben Glaubenserkenntnissen kommen wie ich? Würde er so über das Abendmahl denken wie ich oder die Taufe oder Gemeindemitgliedschaft mit Unterschrift, Thema Geld und Besitz, Glaubensmut, Heiliger Geist und so weiter und so weiter? Würde er so denken oder zu welchen mutigen Glaubenserkenntnissen würde er kommen? Wie sehr würde sein Leben an den irdischen Dingen hängen? Wie viel Glaubensmut hätte er im Vergleich zu meinem Glaubensmut? Ich glaube, dass er wirklich frei von vielen Zwängen seinen Glauben leben würde, voller Glauben und Vertrauen zu seinem liebenden Vater im Himmel. Ich glaube, wir könnten viel von ihm lernen. Und dann stellt er Folgendes weiter vor. Dieser Mensch wird gerettet und kommt in die sogenannte christliche Zivilisation. Dort begegnet er nun dieser christlichen Zivilisation. Er lernt Christen und Gemeinden kennen. Wie verwirrend muss das für diesen Menschen sein? Die einen sagen zu ihm, du musst dein Leben so leben. Und andere sagen, du musst dein Christsein ganz anders leben. Die einen sprechen von der Glaubenstaufe und andere lassen ihre Kinder taufen. Als Christ musst du verbindlich zu einer Gemeinde gehören. Die Frage ist nur, zu welcher? Aus seiner biblischen Sicht gibt es ja nur einen Leib und nicht die vielen verschiedenen Kirchen und Freikirchen. Und von einer Vereinsmitgliedserklärung mit Unterschrift hat er in der Bibel überhaupt nie was gelesen. Und beim Geld ist er auch verwirrt, weil die Christen immer vom Zehnten sprechen. Aber das Neue Testament spricht überhaupt nicht vom Zehnten, sondern von der Freigebigkeit. Ist viel mehr als nur der Zehnte. Und ich befürchte, dass dieser Christ viel von seiner Glaubensdynamik verlieren würde. Ich bin noch nicht ganz fertig mit diesem Beispiel. Und dann stellt euch noch eine andere Situation vor. Dieser Mensch, der auf einer einsamen Insel für ein Leben für Jesus entschieden hat. Dieser Christ kommt nach seinem Bibelstudium erfüllt von der Kraft und Dynamik des Heiligen Geistes in ein ganz anderes Land. Also er wird nicht von der christlichen Zivilisation gerettet, sondern von Menschen, die auch nichts vom Christentum wissen. Und er kann seinen Glauben so leben, wie es ihm der Heilige Geist und das Neue Testament gelehrt haben. Ohne Einfluss von diesen matt gewordenen Traditionschristen, ohne die Beeinflussung dieser wankelnden liberalen Christen, Stattdessen hat er nur diese vielen Glaubensbilder vor Augen, die zum Beispiel in Hebräer 11 alle aufgezählt werden. Er hat Henoch vor Augen. Henoch lebte seine Beziehung zu Gott so intensiv, voller Freude, dass Gott ihn zu sich gerufen hat. Er musste noch nicht einmal sterben. Er hat Noah vor Augen. Noah hat einen so großen Glauben, dass Gott ihn gerettet hat vor der Sintflut. Oder auch Abraham. Warum gehorcht Abraham seinen Gott? Weil Abraham eine gelebte Beziehung zu Gott lebte und deshalb volles Vertrauen zu ihm hatte. Abraham, Isaak, Jakob, Josef, Mose, Gideon, Simson, David, Samuel und so weiter. Sie alle waren und sind bis heute Glaubensvorbilder. Und im Neuen Testament geht es ja weiter. Ein von Geburt an Blinder wird sehend und widerspricht der damaligen Tradition und entscheidet sich für eine konsequente Nachfolge für Jesus. Eine schwerkranke Frau glaubt und sie wird gesund, nur deshalb, weil sie das Gewand von Jesus berührt. Paulus, Petrus, Stephanus und so weiter. Alle diese Christen und noch viel mehr zeichnete sich vor allem durch gelebten Glauben und eine lebendige Beziehung zu Gott aus. Und ich bin mir sicher, dass dieser Christ, der sich auf dieser einsamen Insel bekehrt hat und nur diese Glaubensvorbilder als Vorbild hat, vor Augen hat, der würde, ich sage jetzt mal so, ganz viele verrückte Dinge tun, um den Menschen diese frohe Botschaft weiterzusagen. Und ich wünsche mir das für mich und für meinen Glauben und uns allen, dass es uns immer mehr gelingen würde, dass wir uns von unserem matten Christsein befreien, um uns von dieser Dynamik des Geistes Gottes leiten lassen, von unseren Zwängen und dem, was wir wollen, sondern auf den hören, der uns befreien will von all dem, was uns belastet und uns Mut gibt, unseren Glauben zu leben und zu bezeugen. Es geht in meiner Predigt und im Leben der Christen um der Glaube der Christen, um dieses Grundlegende, was uns Vertrauen, Halt und Hoffnung gibt. Der Glaube der Christen ist nicht in erster Linie ein Glaube an Regeln, Ordnungen und Gebote. Ja, natürlich müssen auch Christen Regeln halten, Gebote, Anweisungen einhalten, die Gott uns gegeben hat. Und auch Jesus weist ja darauf hin, in Johannes 15, Vers 14, sagt Jesus, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage oder euch gebiete. Aber das Entscheidende beim christlichen Glauben ist die gelebte Beziehung zu Gott. Und deswegen wiederhole ich jetzt nochmal Matthäus 9, Vers 13a. Und er sagt das damals den Juden und er sagt uns das heute auch nochmal. Geht, also denkt auch nach dem Gottesdienst weiter darüber nach. Denkt darüber nach, was es bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Das ist ein Spagat, den wir hinbekommen müssen. Zuerst der Glaube, aber dann auch der Gehorsam. Zuerst die gelebte Beziehung zu Gott und dann der Gehorsam. Der Gehorsam ist dann immer die Auswirkung der gelebten Beziehung zu Gott. Wir Menschen neigen ja oftmals dazu, dass wir auch in anderen Dingen, dass wir den zweiten Schritt vor dem ersten Schritt tun wollen. Wir wollen immer schon ein bisschen weiter sein, als wir eigentlich sind. Wir wollen dann so schon mal den zweiten Schritt gehen, bevor wir den ersten gegangen sind. Und dann wundern wir uns, dass das nicht klappt, dass wir nicht wirklich vorankommen oder dass wir sogar anfangen zu stolpern. Und beim Glauben der Christen ist es so. Erst der Glaube an Gott. Erst eine gelebte Beziehung zu deinem Schöpfer und Erlöser. Diese Liebesbeziehung zu Gott. Und dann wird es für dich auch kein Krampf mehr sein, ihm zu folgen, zu tun, was er dir auf das Herz legt. Ich möchte das jetzt nochmal versuchen, an diesem Beispiel Kindererziehung zu erklären. Also wenn du Christ bist, dann willst du, davon bin ich überzeugt, dass auch deine Kinder Jesus nachfolgen. Aber dann ist es wenig hilfreich, wenn du immer nur redest und redest und redest. Tu dies oder lasse das. Tu dies nicht und auf das darfst du auf gar keinen Fall tun. Und darauf musst du achten und das musst du auf jeden Fall auch tun. Und dann so am Schluss immer noch, naja, und wenn du das dann nicht tust, kommst du auch nicht zu Jesus. Wahrscheinlich wird dieses Kind irgendwie dann doch auch Christ werden, aber nur um Gebote zu halten, Regeln einzuhalten und vielleicht, weil es Angst hat, nicht eines Tages bei Jesus zu sein. Wenn das Kind da auf diesem Standpunkt bleibt, dann wird dieses Kind niemals erfahren, was den Glauben der Christen wirklich ausmacht, was uns Vertrauen, Halt und Hoffnung gibt. Deshalb sei vielmehr eine Glaubensmutter und einen Glaubensvater. Lebe einfach deinen Glauben als Vorbild, begeistert als Vorbild. Und nicht nur für die Kinder, sondern auch für die anderen in der Gemeinde und in deiner Nachbarschaft und Verwandtschaft. Lebe deinen Glauben als Vorbild. Und dann werden sie dir an deinen Lippen hängen und fragen, wie machst du das? Und dann wollen sie es hören, was du machst, damit dein Leben so gelingt und du so glücklich bist und so viel Freude ausstrahlst. Ob mir das in meiner Erziehung immer gelungen ist, weiß ich nicht. Könnte ich ja mit meinen Kindern nochmal drüber diskutieren. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Weg. Der Glaube der Christen hat Auswirkungen. Vorbild Abraham. 1. Mose 12. Und der Herr sprach zu Abraham. Und hier ist wieder so, Gott macht es erst möglich. Gott geht auf Abraham zu. Das war von Anfang an so. Das ist heute auch immer noch so. Gott geht auf die Menschen zu. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Und Lot zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Erster Schritt, den macht Gott. Gott geht auf Abraham zu. Gott schafft damit die Basis, die Grundlage für den Glauben von Abraham. Dann kommt auch gleich der Auftrag, dass Abraham sein altes Leben verlassen müsste. Das können wir auch sagen. Verlasse dein altes Leben. Vielleicht denkst du, ja Mensch, ich habe was verkehrt gemacht. Dann lass es doch jetzt und mach es in Zukunft besser. Gott sagt dann aber auch gleich, dass er dafür etwas Neues und etwas Besseres bekommt. Und obwohl Abraham noch so wenig von Gott wusste, zu diesem Zeitpunkt wusste Abraham noch total wenig von Gott, war Abraham dennoch gehorsam und ging los. Und manchmal stellen wir uns das so einfach vor. Ja, Gott sagt zu Abraham, geh, und Abraham geht. Aber das war für Abraham auch nicht immer einfach. Sein Beispiel, es wird im Neuen Testament erklärt, Jakobus 2, 21, können wir dazu nachlesen, wurde nicht unser Vater Abraham aufgrund seines Tuns für gerecht erklärt, er wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte, um ihn Gott als Opfer darzubringen. Daran siehst du, dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. Also für die, die es nicht wissen, er hat das zwar getan, seinen Sohn draufgelegt auf den Opferaltar, aber Gott hat es verhindert. Er hat es dann nicht erwartet, ihn wirklich zu töten. Aber weil Abraham zu Gott eine so tiefe und innigliche Beziehung zu Gott hatte, wäre er bereit gewesen, das zu tun. Ich bin immer noch dabei, dass der Glaube im Alltag Auswirkungen hat. Und meine Frage an dich ist, was denkst du, wenn du in der Bibel solche Stellen liest wie Jakobus 2, Vers 17. Jetzt predige ich über den Glauben und auf einmal so eine Stelle, Jakobus 2, Vers 17. Der Glaube ohne Taten ist tot. Gehen bei dir dann doch wieder die Alarmglocken an? Alarmglocken, die dich daran erinnern wollen, dass nun doch das Gesetz zählt? Dass es dann doch um Leistung geht, damit du gerettet wirst? Ja. Wir sollen auch solche Aussagen in der Bibel ernst nehmen, denn dort steht, der Glaube ohne Werke ist tot. Aber geh nicht den zweiten Schritt vor dem ersten. Gott ist derjenige, der den Glauben erst möglich macht. Wenn du an Gott glaubst, dann ist das in erster Linie Gnade Gottes. Und Gott ist derjenige, der dir den lebendigen Glauben schenken kann. Jetzt lebe diese Beziehung zu Gott, deinem Schöpfer, und lasse dich von ihm beschenken. Und dann wird es dir leichter fallen. Dann wird es kein Krampf. Wenn du es versuchst, aus eigener Kraft zu tun, wirst du scheitern. Aber Gott kann dich befähigen, ihm zu folgen, seinen Willen zu tun. 1. Mose 12, Vers 3 sagt Gott, ich will dich segnen zu Abraham. Und das sagt er heute auch immer noch zu uns. Gott gibt auch uns heute den Glauben. Wenn du glaubst, an Gott glaubst, dann ist das Gnade Gottes. Und Gott gibt uns auch den Auftrag und Gott gibt uns auch den Segen. Gott will, dass wir eine innigliche Liebesbeziehung zu ihm, zu unserem Schöpfer und Erlöser leben. Und damit komme ich jetzt zum Schluss. Der Glaube der Christen, Grundlegendes, was uns Vertrauen, Halt und Hoffnung gibt. Und das ist deine gelebte Beziehung zu deinem Schöpfer und Erlöser. Und da musst du dran arbeiten. Und je tiefer und inniglicher deine Beziehung zu ihm wird, desto leichter wird es dir auch fallen, dein Leben hier auf der Erde zu leben. Und ein Vers, den hatte ich auch beim letzten Mal, als ich über diese Themenreihe gepredigt habe, auch zum Schluss gelesen. Und das mache ich heute auch nochmal. Philipper 3, Vers 8. Und auch wieder nach der neuen Genfer Übersetzung, weil die neue Genfer Übersetzung immer so ein bisschen das Erklärende rüberbringt. Da muss man gar nicht mehr so viel erklären. Und es lässt sich dann auch leichter leben. Leichter lesen. Philipper 3, Vers 8. Mehr noch. Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus, ist Jesus und nur Jesus allein. Amen. Ich möchte dich einladen, mit mir zusammen zu beten. Ja, allmächtiger und auferstandener Sohn Gottes, ja, wir beten dich an, der du zur rechten Seite deines Vaters im Himmel sitzt. Jesus, je mehr wir uns mit deinen Worten auseinandersetzen, desto mehr können wir von dir lernen. Und je mehr wir uns von deinem Geist leiten lassen und es nicht immer versuchen, aus eigener Kraft zu tun, sondern je mehr wir uns von dir und deinem Wort und deinem Geist leiten lassen, desto mehr können wir verstehen und begreifen und der Treue nachfolgen. Und das ist unser Anliegen. Das ist dein Anliegen für uns, dein Segen für uns und auch unser Verlangen. Ja, lass es immer mehr unser Verlangen sein. Jesus, du bist die Auferstehung und du bist das Leben und dich beten wir deshalb zu Recht an. Du bist der Herr aller Herren, König aller Könige. Amen.